Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einem neuen Thema im Datenbereich. Und zwar haben wir immer die Herausforderung, Daten zusammenzuführen. Das nennt man Datenintegration. Und wir haben auch unterschiedliche technische Verfahren. Das ist einmal ETL und ELT. Und genau das schauen wir uns heute an, da du ja der Experte in dem Bereich bist und immer sagst, dass ich mich weiter entferne.
Schon weit weg bist.
Genau.
Sorry.
Können wir dich mal auf den Grill legen.
Alles klar.
Grüß dich, Michael.
Hallo Sven. Freut mich. Ja, bei so einer tollen Einleitung freue ich mich drauf, auf den Grill gelegt zu werden. Na naja, gut, aber so ganz stimmt's ja auch nicht. Ne? Ich meine, bist ja schon ein bisschen älter raus, ein bisschen länger raus, aber ETL kennst du wahrscheinlich auch noch.
Ja, genau. Da wollen wir heute mal drüber sprechen. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, dass es da bestimmte Techniken gibt.
Ja.
Das ist ja nicht so, wir nehmen jetzt eine Quelle wie ein Finanzsystem und klatschen einfach einen Bericht drauf, sondern wenn man es ja richtig macht, brauchen wir eine gewisse Architektur dahinter.
Mhm.
Und es gibt ja Best-Practice-Ansätze und wir würden gerne mal beide Seiten uns mal genauer anschauen und auch mal erklären, was ist das genau, was ist ETL, also E steht für Extraktion, T für das Transformation und L dann für das Laden.
Mhm.
Und diese einzelnen Schritte gucken wir uns mal genauer an und dann gucken wir uns aber auch mal das andere Verfahren an und schauen mal, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, kann man beides vielleicht kombinieren oder sollte man die Finger davon lassen?
Ja, so ein hybride Verfahren gibt es auch, genau.
Hybride Verfahren.
Ja.
Und dann hoffen wir, dass ihr da einiges aus dem Video hier mitnimmt.
Alles klar, genau. Also beim ETL, wir bewegen uns ja im Data Warehouse-Kontext und da geht es ja genau darum, halt die Daten im Zuge der ganzen Schichtenarchitektur weiter zu veredeln, sage ich jetzt mal.
Das heißt, Schichten haben wir da?
Genau, so fängst in der Regel an beim Stage, also das heißt Staging Area. Das heißt, da kopierst du die Daten je nach Verfahren halt eins zu eins in diese Staging Area. Das heißt, du hast zum Beispiel dein SAP-System mit irgendeiner Tabelle und die kopierst du dir beispielsweise die Staging Area, damit du darauf weiterarbeitest und nicht mehr das operative System belastest. Das ist ja schon mal ein wichtiger Punkt.
Mhm.
Und beim ETL ist es ja wirklich so, dieses Extraktion ist nämlich genau die aus der Quelle hin in eine Staging Area im Data Warehouse-Kontext. Dann das T für die Transformation. Jetzt muss ich irgendwas damit machen. Auf den Rohdaten wertet ja eigentlich keiner aus, außer ich gehe direkt auf ein operatives System.
Mhm.
Aber im analytischen Ansatz wird es ja irgendwelche Transformationen, Aggregationen, Kennzahlenberechnungen, was auch immer geben. Die werden dann durchgeführt, häufig auch durch so ein ETL-Tool. Es gibt ja häufig dann einfach wirkliche Tools von SAP oder von wo auch immer, die dann wirklich dafür ausgelegt sind.
Man kann ja auch da, ne? Es gibt On-Premise-Produkte, SAP Data Service, Matillion ist ein Cloud-Produkt. Also es gibt ja ganz, ganz viele Anbieter, die genau das anbieten. Das sind Werkzeuge, die eine grafische Oberfläche haben, die euch dann gewisse Arbeiten abnehmen.
Genau.
Bestimmte Elemente schon mitbringen und ihr verbindet das Ganze miteinander.
Genau. Das ist dann im Endeffekt dann die ganze Transformationslogik. Mhm. Und am Ende wird es ja dann geladen, sagen wir mal, in klassischen Sternen. Dann sind wir im Auswertebereich. Das heißt, die Daten werden dann nach der Verarbeitung dann erst in das Zielschema geladen und darauf werden dann die ganzen Berichte, Dashboards und weitere Auswertungen im Endeffekt draufgesetzt. So, und jetzt natürlich die Frage, warum macht man diesen ganzen Aufwand überhaupt? Also beim ETL ist es ja wirklich so, ich möchte die Last von meinem Quellsystem entfernen. Das heißt, ich möchte nicht immer die operative System belasten und ich möchte im Endeffekt dann die Daten halt schon mal fertig aufbereitet in den Stern laden, damit ich danach nicht mehr für jede Abfrage irgendwelche Transformationslogiken durchführen möchte. Ich mache es einmal zentral beim Laden, nehme dafür auch mehr Zeit in Kauf. Also ich sage ja wirklich, der ETL-Prozess darf gerne komplex sein. Wir kennen ja auch durchaus komplexe Strecken, die mal aufgebaut wurden.
Ja.
Und da nimmt man sich dann ein bisschen mehr Zeit für und damit es hinten raus in der Analyse einfach deutlich performanter ist.
Das ja, ist ja hat ja Ganzen. Zwei Vorteile, ne? Wenn man so ein Verfahren einsetzt. Ich habe ja die Möglichkeit, erstens das Metadatenmanagement viel besser zu überwachen. Das heißt, ich kann nachvollziehen, wenn ich bestimmte Quellen miteinander kombiniere, wie sind dort die Berechnungen. Also so eine Art, das nennt man Data Lineage-Analyse zu fahren. Das heißt, ich kann klick auf eine Kennzahl und weiß, okay, wo stammt, also wie wurde diese Kennzahl überhaupt gebildet, aus welchem Quellsystem, welche Berechnungsvorschriften sind da, das hilft mir ja. Das hätte ich halt nicht, wenn ich diesen Transformationsprozess weglasse, sondern ich würde das in einem Berichtswerkzeug machen, wie Excel, Power BI, wie sie Dinge alle heißen. Das heißt, dann hätte ich das pro Bericht und ich kann gar nicht nachvollziehen. So, das ist ja auch einer der Vorteile, so ein Verfahren auch nochmal einzusetzen.
Genau. Und weil ja auch seit jeher wird er eingesetzt, wird auch immer noch eingesetzt und ist auch vollkommen noch okay, den einzusetzen. Man sagt jemand, ist ein älteres Verfahren, aber hat immer noch seine Relevanz. Es kommt immer auf den Use Case an. Man kann ja gar nicht sagen, man braucht immer, keine ETL, ELT, was auch immer, sondern man muss sich einfach angucken, was habe ich für einen Case, welche Datenqualität kriege ich rein, was habe ich für eine Anforderung an die Datenaufbereitung, also die Geschwindigkeit zum Beispiel und wie stark oder wie anspruchsvoll Ressourcen beanspruchen sind meine Transformationsprozesse. Da geht das im Endeffekt. Das muss in die Waagschale gelegt werden und dann hat man das richtige Verfahren.
Was uns ja auch mal geholfen hat, ist ja, wenn irgendwelche Daten nicht stimmen. Das passiert ja. Du baust einen Prozess auf, dann wird ein Auswertemodell bereitgestellt und darauf entsprechende Berichte und irgendwann kommt ja mal die Situation vor, also da stimmen irgendwelche Daten nicht, da sind Abweichungen drin. Und auch da hilft ja so ein ETL-Prozess, allein mit dem Werkzeug mal genau zu gucken, an welcher Stelle, es kann ja auch sein, dass dann vielleicht in der Logik irgendeine Zuordnung vergessen worden ist oder dass da irgendwie aus den Quellen, dass die Datenqualität schlecht ist, dass ich dann zumindest an dem Tool, an der Kette, das ist ja eine Datenkette, die ich dann aufbaue, auch genau sehen kann, da laufen 50 Datensätze durch, da wiederum nur 45 und ich verliere dort
5. Das ganze Debugging.
Also das ganze, genau, Debugging ist hier das Stichwort. Das hilft euch an dieser Stelle natürlich extrem weiter, um das Ganze nachzuvollziehen. Im Berichtswesen keine Chance. Habt ihr das Ganze da aufgebaut, die Komplexität dort reingebracht? Und wenn du Pech
aggregierte
hast.
Aggregierte Daten im Zweifel sogar nur. Bitte? Also im Zweifel auch nur aggregierte Daten.
Ja, und dann kannst du gar nicht mehr nachvollziehen. Und dann kannst du es halt nicht nachvollziehen. Also du hast zum Beispiel, das hatten wir vor kurzem auch im Gespräch mit einem potenziellen Kunden, der sagte, ich kann meine Abweichung nicht erkennen. Also 5% Abweichung. Und der Bericht ist so kumuliert gewesen.
Ja.
Dass ich das gar nicht erkennen kann. Und da wäre es natürlich hilfreich, ein flexibles Datenmodell zu bereitzustellen, wo ich wirklich runtergehen kann. Ich habe die Abweichung und gehe runter auf Produkt, auf Artikel, aber auch im Fehlerfall zu verstehen, wie ist denn dieser Datenprozess wirklich aufgebaut, von A bis wirklich Z komplett durch.
Ja.
Und das ist ja auch ein Thema Revisionssicherheit. Setzt ja nicht in so einem Excel, wenn du das selber zusammenschusterst.
Nee, also von daher, dieser ganze Prozess der Datenaufbereitung hat auf jeden Fall seine Relevanz. Na gut, und entgegengesetzt vom ETL gibt es ja dann den ELT-Ansatz, also die Buchstaben das gleiche, also Extraktion ist weiterhin Laden und Transformation, die sind immer noch dafür verwendet worden, aber der Kontext ist ein bisschen anderer. Das heißt, vorher ist es nicht mehr so, dass ich erst die Daten extrahiere, dann transformiere und dann werden sie geladen, sondern ich habe jetzt beispielsweise, haben wir ja auch bei der Snowflake-Datenbank, das heißt, man hat wirklich Fortschritte gemacht bei der Performance der Datenbanken und kann sich deshalb leisten, die ganzen Transformationslogiken hinten rauszumachen. Das heißt, ich muss sie jetzt nicht mehr im Batch berechnen, sondern ich kann sie zum Teil on the fly berechnen, ich kann sie dynamisch errechnen oder virtualisieren, viele Transformationsschritte und habe immer noch eine gute Performance im Berichtswesen. Und deswegen hat man dann häufig auch gesagt, weil es ein bisschen einfacher ist, oder also vom Management drumherum, ist es ein bisschen einfacher, halt die Daten erst zu extrahieren, dann zu laden und hinten raus dann erst zu transformieren, also auf den Rohdaten zu arbeiten. Hat natürlich Geschwindigkeitsvorteile, was die Entwicklung angeht, weil man nicht mehr so ganz viel konzeptionell durchdenken muss. Dadurch, dass man ein bisschen virtueller unterwegs ist, kann man nochmal ein paar Ansätze hinten raus ändern, weil beim ETL ist es ja oft so, wenn ich die ETL-Strecke aufgebaut habe, dann kommen komplexere Änderungen. Das ist schon
aufwendiger. Das ist in Stein gemeißelt. Und da muss man tatsächlich auch gucken, dass man die Datenhistorie wieder mitnimmt. Hier bei der anderen Geschichte ist es ja on the fly. Also
du bist viel flexibler. Du musst auch nicht alles durchdenken. Also von daher kommt das ELT auch sehr stark eher so einem iterativen Ansatz oder so einem agilen Ansatz entgegen, dass du auch dann im Data Warehouse-Kontext deutlich schneller mal Sachen zeigen kannst. Und dann willst du eine Transformation ändern. Okay, dann ändere ich sie quasi on the fly und ist für die komplette Historie dann ja auch richtig. Ja. Also von daher ist das ein großer Vorteil. Und wir nutzen ihn ja zum Beispiel auch. Also wenn wir Projekte umsetzen, dann haben wir es ja auch so, dass wir erstmal die Daten extrahieren. Dann laden wir sie bei uns ja noch in so ein Core-Modell. Das ist ja so eine Zwischenschicht zwischen der Staging-Area und der Auswerteschicht. Danach in den MAT und danach können wir zum Teil noch komplexere oder leichtere Transformationen durchgeführt werden. Also wir haben es, komme ich gleich dazu, zum hybriden Ansatz. Wir nutzen eigentlich den hybriden Ansatz häufiger, aber auch das ELT haben wir zum Teil beim Einsatz.
Man muss dir auch sagen, dass das ETL-Verfahren damals auch genutzt haben, weil wir auch die Performance nicht hatten.
Also ja,
wir waren ja da hauptsächlich im On-Premise-Umfeld, da ne, und dann hat man genau diesen Weg auch eingehalten und musste ja auch schauen, wie kriegte man das optimierter. Allein aus Betriebssicht, also ihr müsst euch das ja so vorstellen, ab einem gewissen Zeitpunkt können wir Daten aus Quellsystemen ziehen, beispielsweise aus dem SAP-System, weil ein Tagesabschluss erfolgt ist. Da kann man nicht in Echtzeit zugreifen, hätte dann auch einen falschen Datenbestand. Und da war immer die Grundidee, okay, wir warten und dann hat man ja nur ein gewisses Zeitfenster.
Ja.
Und aus diesen Gründen hat man sich zum Beispiel auch für dieses Verfahren dann entschieden, weil ich habe auch Projekte erlebt, da liefen solche ETL-Prozesse nicht nur eine Stunde oder zwei, sondern liefen 8 oder 10.
Das ist auch häufig so. Also ist ja wirklich so, dass sie lange brauchen und vor allem hast du ja auch immer wieder die Ressourcenhürde. Ich weiß noch, wie oft man damals, als wir im Data Service gearbeitet hatten, ja, dann gab es mal eine Zeit lang, bis er umgestellt wurde, so eine 4-Gigabyte-Grenze, mal eine 2-Gigabyte-Grenze.
Ist übergelaufen.
Genau, im Cache. Das heißt, dann ist er übergelaufen, dann hast du auch noch, wenn du zu viel auf die Datenbank gepusht hast, ist ja der Temp-Table-Space da vollgelaufen und. Das heißt, du hast immer wieder Ressourcenproblematiken, die du natürlich dann übers ETL tot ausbügeln musstest. So, und das Ganze hat sich jetzt über die Jahre ein bisschen gewandelt mit dem Fortschritt, sage ich jetzt mal, was die Technologie angeht und somit gibt es überhaupt die Möglichkeit da, diesen moderneren Ansatz, ist ja auch schon gar nicht mehr modern, aber ELT zu verwenden.
Okay.
Finde ich auch gut, also muss ich sagen, dadurch, dass man nicht alles durchkonzipieren muss, ist man deutlich schneller unterwegs.
Ja, weil der große Vorteil, den ich jetzt sehe, dass wir nicht mehr alles durchdenken müssen und das war damals immer die große Herausforderung, sich Gedanken zu machen, was könnten mögliche Anforderungen sein, weil auch der Fachbereich sagte ja nicht immer alles, was du wissen, also was du brauchst, sondern der Appetit kommt ja dann später beim Essen und auf einmal stellen die fest, okay, das hätten wir jetzt auch noch gerne und dann hast du das Ganze konzeptioniert und stellst dann fest, verdammt, so kriegen wir es gerade nicht gelöst. Wir müssen das Ganze wieder aufbrechen, verursacht hohe Aufwände in der Implementierung wieder und dann musst du das Ganze wieder testen. Also deswegen ist das wirklich ein gutes Verfahren, was ihr dann aufsetzen könnt, um wirklich agil vorzugehen mit kleinen, also der große Vorteil finde ich, man kann mit kleinen Anwendungsfällen jetzt starten und dadurch wächst ja auch das Verständnis der Daten. Ich stelle fest, die Datenqualität ist nicht gut, ich muss am Prozess was ändern. Das heißt, ich kann dann sukzessive gemäß meinen Anforderungen oder auch anderen Anforderungswünschen diesen Prozess dann halt auch entsprechend erweitern. Was früher extrem schwierig war.
Wertgeschätzt. Ab zum Neustart.
Der Tipp des Tages.
Ich muss dich leider stören. Wir haben eine Unterbrechung und die haben wir aus gutem Grund. Wir würden dir gerne was schenken. Und zwar 33 Impulse für einfache Datenstrategien im Mittelstand. Das neue Buch von mir. Findest du in den Shownotes auf der Webseite und der große Vorteil ist, du zahlst nur die Versandgebühren in Höhe von 6,95 Euro anstatt jetzt 28 Euro bei Amazon und Co. Klingt doch fair. Also schau es dir doch mal an und jetzt geht's auch direkt weiter mit dem Podcast. Viel Spaß.
Und da schließt sich jetzt auch ein bisschen die Brücke, weil der Nachteil vom ELT ist dann wieder auch der Grund, warum es so ein hybrides Verfahren gibt. Denn du hängst natürlich sehr stark dann an, oder dein Datenmodell richtet sich auch stark nach dem Quellsystem. Das heißt, du extrahierst ja erstmal, dann lädst du und danach wird das transformiert. Ja. Das heißt, du hängst natürlich im Zweifel auch ein bisschen am Fliegenfänger, was Datenqualitätsprobleme angeht und. Was du ja sonst im ETL ausgemerzt hast.
Ja, das hast du abgefangen. Ne?
Also genau, merkst du dann im Datenmodell erst. Und das ist natürlich auch dann nicht so ideal.
Ja.
Und deswegen gibt es ja dann genau diesen hybriden Ansatz, den ETLT. Das heißt, dass du dann die Möglichkeit hast, die Daten erst zu extrahieren, dann kleine Logiken vorzunehmen oder Transformationsschritte, die Daten dann zu laden und dann wiederum dann die komplexeren Business-Logiken zum Beispiel hinten drauf zu setzen auf Basis des Datenmodells. Nutzen wir ja auch zum Beispiel, weil man kann sich das ja so vorstellen, bleibe ich mal wieder beim SAP-System, dann gibt es Replikationssoftware, die halt dann Daten, also ganz viele Schnittstellen erzeugen, 1:1 Kopien im Endeffekt und die dann in die Staging-Area schreiben. Ja. Aber du willst ja wirklich nicht auf jeder einzelnen Quelltabelle von dem Bestandssystem auswerten. Beispielsweise beim Kunden brauchst du nicht 17 Tabellen, um Kundenstammdaten irgendwie zusammenzukriegen. Fürs operative System vollkommen okay. Fürs DWH einfach ein Overhead. Also kann man da nochmal leichte Transformationen vornehmen. Man kann zum Beispiel Schnittstellen zusammenfassen und. Und das ist dann deine Eingangsschnittstelle fürs Data Warehouse. Das erspart viel Arbeit. Du hast trotzdem eine lose Kopplung zum Bestandssystem. Das heißt, du musst nicht dann dort die ganze Logik hinterlegen, komplexe Views aufbauen oder ähnliches, sondern das schiebst du auch ins nächste System, aber dein Datenmodell bleibt trotzdem sauber oder Qualitätschecks. Deswegen ist dieser hybride Ansatz aus meiner Sicht eigentlich der total Sinn macht. Also du hast die Flexibilität nicht verloren und trotzdem aber auch die Nachvollziehbarkeit. Weil wenn du das ja dann erst durchführst in in der Staging Area, das heißt, du hast ja trotzdem die Möglichkeit, du hast ja Lineage-Analyse genannt, immer noch zu sehen, wo wird denn welche View verwendet oder welche Tabelle, wo wird was zusammengeführt, welche Berechnungen gibt es wann wo und trotzdem hast du noch die komplette Transparenz. Also das ist dann schon eigentlich ein guter Ansatz.
Ja.
Aber er lebt natürlich auch davon, dass es eine gute Technologie hinten raus weiterhin gibt, wegen der Transformation.
Was sagst du bezüglich des Know-hows? Also kann das jeder oder sagst du, das ist speziell den Data-Engineeren vorgehalten? Also das ist, wir haben ja sehr ein technisches Thema jetzt gerade. Wir versuchen ja sonst in den Themen sehr abstrakt zu sein, einfache Beispiele. Das ist jetzt mal ein bisschen ins Eingemachte. Wir werden euch auf jeden Fall noch den Blogbeitrag dazu packen, weil dann könnt ihr das in Ruhe auch nochmal nachlesen. Dort haben wir die Vergleiche auch nochmal drin. Das hilft euch, das, glaube ich, nochmal viel, viel besser zu verstehen. Aber wenn man jetzt vom Anwendungsfall schaut, man guckt beim Mittelstandsunternehmen mal rein, du hast ja dort nicht die entsprechenden Personen, die dieses Know-how oder diese Erfahrung haben.
Also genau, also ich glaube, viele, die interessiert sind, können es schaffen, wenn sie auch entsprechend unterstützt werden. Das heißt, wir hatten ja gerade schon mal von ETL-Tools gesprochen, die ja auch im Endeffekt jemanden grafisch unterstützt haben, komplexere SQL-Statements zu generieren oder generieren zu lassen. So, und das geht ja in die gleiche Richtung. Das heißt, du brauchst natürlich da auch ein paar Leitplanken, ein paar Richtlinien, in denen du dich bewegen kannst, im Idealfall du gestützt. Und dann, glaube ich, schafft man das. Man muss ein paar Grundkonzepte verstehen, auch wann macht es Sinn, welche Transformation durchzuführen zum Beispiel, also an welcher Stelle. Aber das kriegt man eigentlich recht gut vermittelt, weil es da schon Guidelines gibt aus meiner Sicht, die wir ja auch immer mit aus Best Practices aus den Projekten mitgenommen haben.
Aber da kann man sich orientieren. Bleib dabei. Ich glaube oder ich denke, dass du für so ein Verfahren, wenn du sagst, du möchtest das einbauen und möchtest ein Data Warehouse genau nach so einem Verfahren, dann brauchst du jemanden, der auch Data Warehouse Erfahrung hat, also als Architekt oder Ingenieur, wie die Berufsgruppen auch sind. Wenn du aber jetzt ein Mittelstandsunternehmen bist und auf einmal hast du eine IT-Abteilung, die eigentlich alles machen soll, glaube ich, ist es nicht sinnvoll, dass die sich jetzt auf die Suche machen. Jetzt nehme ich mal ein akutes Beispiel. Microsoft ist ja momentan sehr gut unterwegs. Das Fabric ist ja ein tolles Produkt. Und das wird aber nicht jeder beherrschen, weil es eine gewisse Komplexität hat. Abgesehen vom Preismodell kommt ja auch nochmal dazu. Aber ich denke, dass Mittelstandsunternehmen sich wirklich Gedanken machen müssen, was will ich eigentlich? Das geht ja wieder in das Thema Make or Buy rein. Das, was du ja berichtet, eben nach Make. Und dann brauche ich aber auch Know-how im Unternehmen. Und dafür brauche ich Expertise und Experten.
Also an Fabric hätte ich jetzt nicht gedacht, weil um das bedienen zu können, muss ich definitiv ein Experte sein. Also ich meine, das sind ja schon Tools, die oder Umgebungen, die ja schon eher in die, also eine höhere Komplexität haben, wenn ich es aufbaue, weil da muss ich ja wirklich genau wissen, was ich tue. Also ich werde unterstützt, aber ich muss ja das Zielbild haben, ich muss die Architektur verstanden haben, plus die Eigenheiten, die ja dann nochmals, nennen wir es Dialekt oder wie auch immer, reinkommen von der Plattform, um das alles umzusetzen, und das ist schon komplex. Also da brauchst du schon Data Engineer oder mindestens eher zwei, die das Ganze umsetzen. Ich meinte eher so ein paar leichtgewichtigere Tools, die dich dann in die Hand nehmen, damit das irgendwie einfacher geht.
Ja, weil da musst du ja auch schon die Konzepte...
Also Konzepte klar, musst du verstanden. Ohne die Basiskonzepte verstanden zu haben, bringt das nichts. Aber ich meine, die Umsetzung, das sind ja mal zwei Punkte. Weiß ich, was ich will, oder weiß ich, wie es geht? Oder im Idealfall weiß ich beides, aber das ist es ja. Und ich finde, du brauchst halt nur, du brauchst Tools, wenn du weißt, was du haben willst, was dich dahin bringen, dass es funktioniert. Wenn du beides wissen musst, also wie, also was will ich und wie geht's, dann brauchst du ja richtige Experten, weil dann bist du ja wirklich auch hardcore am Programmieren im Zweifel, am Modellieren und was auch immer.
Genau, und das meinte ich. Ne? Und das muss man sich ja im Bewusstsein, wenn ich den Weg gehe, dann brauche ich genau das, was du berichtet hast, dann brauche ich auch Expertise im Haus. Alternative 2 ist,
einkaufen.
Ich kaufe halt ein Stück Software, wo Leute sich viel Gedanken gemacht haben, wie man sowas lösen kann, und das ist dann eher im Art Low-Code-Ansatz. Und das hilft mir natürlich, schnell Fahrt aufzunehmen. Und muss dann halt nicht auf teure Berater zurückgreifen oder Expertisen einstellen, wo ich vielleicht, ich sitze im Sauerland und habe eh keine Chance, solche Mitarbeiter zu kriegen. Das wäre dann halt für Unternehmen, die wirklich auch eine Chance haben, dann trotzdem Teil einer erfolgreichen Datenstrategie dann zu sein. Das war so meine Gedankengänge.
Gut, dahinter. Also man darf sich natürlich auf jeden Fall nicht entmutigen lassen, nur weil es groß, man muss natürlich schon versuchen, sich dem Thema zu nähern. Die Auswahl der Tools ist, finde ich, immer noch komplex, hängt immer an so vielen Faktoren, an den fachlichen Anforderungen, an der Gegebenheit und an sonstigen Themen. Das ist nicht ohne, aber ich glaube, es gibt da durchaus die eine oder andere gute Lösung auf dem Markt.
Denke ich auch. So.
Ich kenne deine.
Ja, unsere. Also Spaß beiseite. Also wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann schaut mal bei unseren Blog rein vorbei. Wir machen wirklich sehr viel in dem Kontext, klären viel auf. ich weiß nicht, im Schnitt haben wir 6 Blogbeiträge im Monat zu unterschiedlichen Themen. Das war, wie gesagt, heute ein sehr technisches Thema. Gibt es aber auch, dass es, wir kriegen auch immer die Rückmeldung, mach doch mal ein bisschen mehr die Technik. Wir versuchen so eine Mischung einzubringen, dass wir auch Kundenbeispiele bringen, vielleicht Kunden einladen, aber diesmal war uns das auch wichtig, nochmal so ein technisches Beispiel mitzunehmen. Wie gesagt,
was ja auch sehr oberflächlich jetzt trotzdem behandelt wird.
Ja, deswegen dazu den Blogbeitrag, den man sich dazu nehmen kann, und dann kann man sich das Video nochmal da beilegen, und wir haben ja auch einige Bilder jetzt innerhalb des Videos nochmal dabei
gemacht. Ja, ja.
So, und daraus wird ja auch ein Podcast gemacht. Punkt. Das nächste ist einfach, wenn ihr sagt, okay, euch interessiert das, ihr wollt eine Datenstrategie aufsetzen, braucht jetzt entsprechende Anwendungsfälle, wollt die gerne abbilden, dann kommt gerne auf uns zu, wir schauen uns das bei euch mal an und schauen mal, was das beste Verfahren für euch dann auch ist.
Genau.
Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Alles klar, bis dann, ciao.
Ciao.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden. Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von
Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.